Dimdi-dimdi-dim, es ist mal wieder Zeit und ja, ich weiß, es ist eine ganze Weile her, aber jetzt ist es soweit. Es ist mal wieder Zeit für Tea Time, dem Podcast für Zeitmanagement für Königinnen. Und für alle, die noch nie hier reingehört haben, mein Name ist Thea, ich lebe in Berlin, irgendwo im Chaos-Dreieck zwischen Kind, Karriere und Knutschen. Und aus diesem Dreieck heraus erzähle ich dir regelmäßig, nein, regelmäßig wäre gelogen, nein, erzähle ich dir immer dann, wenn ich Zeit und Lust habe, hier in diesem Podcast etwas über Zeit und Selbstmanagement, wobei ich auch sagen muss, der Fokus liegt für mich immer mehr beim Thema Selbstmanagement, weil spannende Erkenntnis, Zeit kann man gar nicht ändern, Zeit kann man gar nicht managen und selbst wenn, wir sollten es gar nicht erst versuchen. Für mich geht's hier nicht darum, aus dir oder mir eine produktivere, effizientere, effektivere Maschine zu machen. Mir geht's hier vor allem darum, Fokus zu setzen, sich über die Wichtigkeit von Zielen oder auch nicht irgendwie bewusst zu werden und, um einfach Lebensqualität zu erhalten. Also mir geht's nicht darum, dass du größer, schneller, weiter springen kannst, sondern dass wir alle ein bisschen mehr Lebensqualität wieder in unser Leben zurückbekommen und das Leben auch genießen können, weil, Überraschung, im Stress, und darum soll es heute auch ein bisschen gehen, Stressmodus, im Stress können wir das Leben nicht genießen und wir können das Leben auch nicht beim Formulieren von Zielerreichungsvorhaben irgendwie genießen. Das Leben können wir nur genießen hier und jetzt im Moment und damit dafür Raum und Zeit ist, dafür ist dieser Podcast da. Darum soll es gehen. Ja, heute geht's um Stressmodus. Wie komme ich raus aus dem Stressmodus, wenn ich erstmal tief drin stecke? Dazu sage ich gleich ein bisschen noch mehr. Wie gewohnt sind diese Folgen wahrscheinlich wieder 45 bis 60 Minuten lang. Also lehn dich entspannt zurück oder, weiß ich nicht, fang an, die Fenster zu putzen, geh joggen, geh spazieren, was auch immer. Wir werden, wenn du magst, eine ganze Weile Zeit miteinander verbringen. Aber bevor ich ins Thema einsteige, wollte ich noch zu zwei, drei Sachen etwas sagen. All dieweil wir uns ja auch eine ganze Weile nicht gehört haben. Das eine, was ich sagen wollte, ist, ich habe durch Zufall entdeckt, dass auf den unterschiedlichsten Plattformen, irgendwie iTunes, Spotify und so weiter, von einzelnen von euch Sternchen, Herzchen und vor allem wunderbare, zauberhafte Kommentare hinterlegt worden sind. Und weil ich auf diesen Plattformen gar nicht antworten kann darauf, wollte ich das an dieser Stelle tun. Vielen, vielen Dank dafür. Ich freue mich gerade über diese Kommentare, freue ich mich wirklich jedes Mal wie ein cooler Keks. Und tatsächlich ist das für mich auch immer wieder Ansporn und Motivation, zumindest drüber nachzudenken, jetzt endlich mal wieder eine Podcast-Folge aufzunehmen. Also insofern fühl dich, wenn du es noch nicht getan hast, gerne animiert, mir über diesem Wege etwas zurückzugeben, in Form, wie gesagt, von Sternchen oder Kommentaren. Das lese ich auch leider nicht regelmäßig, vielleicht sollte ich das mal tun, aber wenn ich es tue, dann ist das tatsächlich immer mein persönliches Red Bull, was ich da dann für den Tag, für die Woche bekomme. Die zweite Sache, die ich noch erwähnen wollte, ist, ebenso zufällig habe ich festgestellt, dass ich in den Grunddaten des Podcasts, also da, wo ich den hoste, eine falsche E-Mail-Adresse hinterlegt habe. Herzlichen Glückwunsch, Thea, dazu. Das heißt, es könnte sein, dass du mir eine E-Mail geschrieben hast und nie eine Antwort erhalten hast, weil ich diese E-Mail nicht erhalten habe, weil E-Mails beantworte ich grundsätzlich natürlich immer, aber wenn du von mir keine Antwort auf deine E-Mail erhalten hast, dann schreib sie mir bitte nochmal. Es tut mir furchtbar leid, die E-Mail-Adresse gab es irgendwann mal, dann gab es sie nicht mehr und wie das dann so ist, dann hat man sie irgendwie an Stellen hinterlegt, an die man gar nicht mehr denkt und dann geht's eben in die Hose. Also schreib mir gerne auch eine E-Mail, meine Kontaktdaten findest du auf teatime.berlin, der Website zu diesem Podcast oder direkt auf meiner Webseite für, oder die mich sozusagen als Trainerin und Coach, was ja da so meine bezahlte Arbeit quasi ist, auf theawulf.com, da findest du auch meine Kontaktdaten. Also wenn du Kontakt haben willst, wenn du mir mal was sagen möchtest, gerne über die Webseiten, über die entsprechenden Kontaktformulare oder eben auch direkt über die Mailadressen, die du dort findest und dort sollten sie eigentlich auch immer aktuell sein. So, unser Thema für heute ist der Stressmodus und wie komme ich wieder raus? Und inspiriert ist die Folge von einer Klientin, mit der ich momentan arbeite. Ich werde euch natürlich nicht viel über sie erzählen, weil sie natürlich auch ein Recht darauf hat, dass all das, was sie mir erzählt, auch vertraulich behandelt wird und privat bleibt. Aber so viel sollte vielleicht gesagt sein. Es ist eine junge, sehr sympathische, sehr engagierte Frau, die Großes vorhat, und gerade mittendrin steckt im Stressmodus, weil sie eine neue Abteilung übernommen hat, also die Leitung einer Abteilung in ihrem Unternehmen. Und ich sag mal so, die Vorgänger waren jetzt nicht unbedingt die strukturiertesten und fleißigsten Menschen. Also sie übernimmt quasi einen Haufen Scheiße. So kann man es sagen. Gleichzeitig stehen unheimlich viele gerade aktuelle Themenprojekte an, also Messen, die es zu besuchen und zu betreuen gilt, und. Also jetzt auch lauter Dinge, die man jetzt auch nicht irgendwie schieben könnte. Und Überraschung. Sie ist im Stress, sie ist furchtbar im Stressmodus und darüber sprechen wir, und dabei begleite ich sie gerade sehr eng. Und das, was mir immer wieder in unseren Sitzungen auffällt, ist, dass ich jedes Mal denke, oh Gott, ich gucke in einen Spiegel. Ich kenne das so gut, wenn sich bei mir die Berge so anfangen aufzutürmen. Und ich kenne das vor allem auch aus meinen Zeiten in so die wilden 20er und 30er. Ich muss dazu sagen, ja, ich bin darüber hinweg. Bei mir steht mittlerweile Gott sei Dank eine 4 vorne. Und aus diesen Zeiten aber eben, ne, so die 20er, die 30er, kenne ich das so gut. Da türmen sich die Berge auf. Es wird gefühlt immer mehr, immer undurchsichtiger und man verfällt in einen Stressmodus. Und was mir dann auch immer wieder auffällt, und was ich nicht müde werde, meiner Klientin auch zu erzählen, ist, wir agieren in solchen Phasen unseres Lebens komplett falsch. Na, ich bin immer sehr zurückhaltend mit dem Wort falsch, weil ich meistens denke, das Wort anders, ist meistens die bessere Wahl. Aber hier in dem Fall kann ich wirklich de facto sagen, es ist falsch. Und das hat, ne, ist gar nicht unsere Schuld. Das hat was damit zu tun, wie unser Stresssystem funktioniert, wofür es ursprünglich mal angelegt worden ist. Und deshalb ist es, glaube ich, sehr wichtig, gerade wenn du das auch kennst, weil ich denke mal, ich bin nicht die Einzige und meine Klientin auch nicht, die das kennt. Wenn du das auch kennst, dafür ist diese Folge jetzt einfach mal gedacht, um mal so dir so 3, 4 Punkte an die Hand zu geben. Was kannst du tun, um hier nicht über deine eigenen Füße zu stolpern und eigentlich den Stress noch größer zu machen, als er eigentlich ist? Wenn wir im Stress sind, und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann weißt du das alles auch. Für alle anderen fasse ich es noch mal kurz zusammen. Wenn wir im Stress sind, ist das erstmal ein Mechanismus, der ausschlägt, wenn wir uns in einer Situation befinden, die wir als herausfordernd, überfordernd oder gar bedrohlich empfinden. Ne? Also Stress in der Gesundheitspsychologie meint nicht nur zwangsläufig, okay, meine To-Do-Liste ist zu lang, mein E-Mail-Postfach zu voll oder was auch immer, sondern da ist eben eine Herausforderung vor uns und wir denken so, wow, 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 werde ich das überhaupt schaffen? Das ist etwas, was Stress auslöst. Und dann gibt es viele, viele andere Faktoren, die Stress auslösen können. Lärm beispielsweise, Hunger und so weiter. Also das ist, sind mannigfaltige Dinge, die als Stressoren auf uns wirken und unser Körper wird dann in Stress versetzt, immer mit dem kurzfristigen, und darauf liegt die Betonung, kurzfristig, mit dem kurzfristigen Ziel, so schnell wie möglich dieser Bedrohung Herr zu werden, beziehungsweise dieser Situation irgendwie zu entkommen. Und das sehen wir auch schon daran, dass die drei Grundprogramme, die in uns immer noch angelegt sind, um Stress gut zu bewältigen oder um herausfordernde, bedrohliche Situationen gut zu bewältigen, die drei Grundprogramme lauten Flucht, Angriff, Todstellen. Mehr haben wir erstmal nicht zur Verfügung, wenn ein Säbelzahntiger vor uns steht und uns auffressen will. Na, da das daher kommt das im Prinzip. Es gilt im Stress, unser Überleben abzusichern. Dafür sind die Programme da. Das heißt, wenn du ganz, ganz dringend zu einem Termin musst und du merkst, oh Gott, ich glaube, ich werde den Bus verpassen. Da hinten kommt er schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das ist eine herausfordernde, überfordernde, maximal bedrohliche Situation unter Umständen. Und das versetzt dich in Stress. Und das ist erstmal in der Situation sogar genau das Richtige, was du jetzt brauchst, weil im Stressmodus wird dein Körper in einen Zustand versetzt, der es dir erlaubt, diese herausfordernde Situation eben auch gut zu meistern. Du wirst alle Energiereserven, die da noch sind, zur Verfügung gestellt bekommen. Du kriegst Adrenalin, Noradrenalin in deine Blutbahn reingespritzt und das hilft dir dann mit allerletzter Kraft so schnell wie möglich zu rennen, um eben diesen Bus zu erreichen. Für solche Situationen ist das Stresssystem, was wir in uns haben, eine gute Sache. Jetzt ist es aber meistens so, dass wenn wir längerfristig im Stress sind, weil sich eben im Büro beispielsweise, im Job einfach herausfordernde Situationen ergeben haben, dann ist das meistens so, dass wir da quasi mit unserem Säbelzahntiger-Bewältigungsprogramm nicht wirklich weit kommen. Weil die Situation, die eben gerade meine Klientin beispielsweise zu bewältigen hat, also einerseits eine Abteilung wieder komplett neu aufzubauen, zu strukturieren, Prozesse zu optimieren, bla 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 und gleichzeitig sozusagen alle zeitkritischen Projekte in einer guten Qualität noch umzusetzen. Das ist leider nichts, was ich mit Angriff, Flucht oder Todstellen hinbekomme. Das heißt, wir haben es heutzutage, ne, also nicht erst seit gestern, natürlich ist das schon ein paar hundert Jahre so, haben wir es mit sehr komplexen Problemstellungen zu tun, die in uns Stress auslösen. Und wir antworten darauf aber, als wäre es einfach nur in Anführungszeichen ein Säbelzahntiger, der uns auffressen will. Und das ist der Grund, warum ich sage, wir reagieren in solchen Stressphasen in der Regel falsch, weil wir eben mit sehr komplexen Problemstellungen es zu tun haben und versuchen mit einfachen Mechanismen wie, ich arbeite jetzt einfach noch ganz viel länger und ich bin jetzt einfach mal ein bisschen schneller und ich versuche irgendwie das irgendwie zu lösen. Also wir sprinten in unserem Hamsterrad unserer eigenen To-Do-Liste hinterher und glauben, dass es dadurch besser wird. Und das passiert eben nicht. Wir müssen erstmal für uns selber erkennen, ja, das ist jetzt herausfordernd, ja, das ist jetzt anstrengend, aber ich komme mit dem klassischen Stressbewältigungskonzept hier nicht weiter, weil es ist leider eben nicht einfach nur ein brüllender Säbelzahntiger, es ist leider ein bisschen komplexer. Das heißt, Schritt Nummer eins, und das ist ganz wichtig, innehalten, tief ein- und ausatmen. Denkt daran, wir haben hier früher in dem Podcast immer regelmäßig gemeinsam Mali gemacht, das hatte seinen Grund. Tief ein- und ausatmen, weil das tiefe Ein- und Ausatmen immer das Signal für den Körper ist, ach so, ist ja nicht so schlimm. Wir können wieder den Stressmodus langsam runterfahren. Tief ein- und ausatmen und sich bewusst werden, das, was ich jetzt gerade fühle, so wie es sich gerade für mich anfühlt, hat es nicht so wirklich etwas mit der objektiven Realität zu tun. Weil das Gefühl ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wenn ich das jetzt nicht schaffe, werde ich sterben. Das ist das Gefühl, was wir haben, ne, was zu dieser Hektik, zu diesem Hetzen, zu diesem Überforderungsgefühl führt. Ne? Und sich da immer wieder drüber bewusst zu werden, mein Überleben ist gerade nicht bedroht. Ich bin sicher. Tief ein- und ausatmen. Was ist gerade wirklich das Schlimmste, was passieren kann? Anzuhalten, stehen bleiben. Das ist das Allerwichtigste, weil wenn du, wie gesagt, versuchst, diesen Stress Mount Everest, der da vor dir ist, damit abzuarbeiten, dass du zwischen Flucht, Angriff und Todstellen hin und her springst, du wirst merken, du kommst nicht weiter. Also bleib stehen, drück den Pauseknopf, halt kurz inne. Und hier, ne, hier ist schon das erste kleine Milchmädchen, was auf unserer Schulter sitzt und schreit, dafür habe ich keine Zeit. Doch, wir nehmen uns dafür die Zeit, weil wir dann besser unseren Stress Mount Everest abarbeiten können. Innehalten. Und das bitte nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Immer wieder, wenn du merkst, jetzt geht der Herzschlag, der Puls hoch. Immer wieder, wenn du merkst, dass du anfängst, über deine eigenen Füße zu stolpern, weil du zu schnell wirst, weil du hektisch wirst, weil du ungeduldig wirst, weil du anfängst, auch vielleicht schon erste Schlamperfehler zu machen. Einatmen, ausatmen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Bewusst werden, es ist keine lebensbedrohliche Situation. Ja? Unter Umständen bist du irgendwann mal in deinem Leben in einer wirklich de facto lebensbedrohlichen Situation und dann ist es gut, wenn du da Angriff, Flucht und Todstellen zur Verfügung hast. Aber um eine Abteilung neu aufzubauen, sind das eben keine guten Werkzeuge. Das Zweite, was ganz wichtig ist, ist Sorge für ausreichend Energie. Weil, ich sagte es schon eingangs, wir können Zeit nicht managen. Wir können nicht an der Uhr drehen. Und ja, ich habe auch 30 Jahre gebraucht, um das endlich einzusehen. Ich kann an der Uhr nicht drehen. Mein Tag hat 24 Stunden. Punkt. Und nur ein Teil dieser 24 Stunden stehen mir zur Verfügung, um bezahlter Arbeit nachzugehen. So. Und ja, ich kann vielleicht mal übergangsweise aus 8 Arbeitsstunden 10 Arbeitsstunden machen. Ja, aber dauerhaft, wissen wir, funktioniert das nicht und ist vor allem auch keine gute Lösung, was solche Sachen wie Lebensqualität beispielsweise anbelangt. Also, ich kann Zeit nicht verändern. Die ist immer gegeben. Aber was ich tatsächlich sehr, sehr stark beeinflussen kann und du auch, das ist, mit wie viel Energie ich diese mir zur Verfügung stehenden 8 Stunden des Tages fülle. Weil wenn ich das mit großer Energie, wenn ich ausreichend Energie habe, wenn ich motiviert bin, dann werde ich natürlich in diesen 8 Stunden weitaus mehr schaffen, als wenn ich auf dem letzten Loch pfeife. Und das ist auch etwas, was viele von uns, mich eingeschlossen, immer wieder falsch machen, wenn wir in einen Stressmodus gehen, dass wir unsere Energiequellen ignorieren und dann anfangen, auf dem letzten Loch zu pfeifen und dann natürlich noch weniger schaffen und der Stress dadurch natürlich noch größer wird. Genau umgekehrt wird ein Schuh draus. 5 Energiequellen haben wir zur Verfügung und um diese 5 Energiequellen sollten wir uns jeden Tag kümmern und zwar mit kleinen Häppchen, keine großen Projekte draus machen, Kleinigkeiten, damit es uns gut geht und damit wir am nächsten Tag mit voll Karacho, mit voller Energie gut eben unsere einzelnen Aufgaben dann auch erledigen können. Die 5 Energiequellen habe ich auch schon vielfach hier im Podcast erläutert. Wenn du ausführlicher dazu noch was hören willst, such einfach nach dem Wort Energie, dann werden dir einzelne Podcast-Folgen auch dazu vorgeschlagen. Also, die 5 Energiequellen in der Kurzfassung sind Ernährung, Schlaf, Bewegung, soziale Kontakte und Pausen bzw. Ruhephasen. Und wie gesagt, es ist gar nicht so viel notwendig, um jeden Tag ein bisschen in diese 5 Energiequellen zu investieren, damit ich wirklich gut in meiner Energie bin und dann eben auch in der Zeit, die mir zur Verfügung steht, viel schaffe. Ich weiß, dass da draußen immer wieder große philosophische, religiöse Ansprachen gehalten werden, was gesunde Ernährung betrifft, was wie du dich und wie viel vor allem du dich bewegen musst, damit das gesund ist und so weiter. Das darfst du gerne mal eine Weile ignorieren. Ne? Also, gesunde Ernährung. Irgendwann hat meine Ernährungsberaterin zu mir gesagt, zähl die Farben auf deinem Teller. Je bunter dein Teller ist, desto gesünder und versuch einfach dafür zu sorgen, dass möglichst wenig, was auf deinem Teller landet, aus einer Fabrik kommt. Halte dich an diese 2 Regeln und du wirst eine gesunde Ernährung haben. Mehr muss einfach erstmal gar nicht passieren. Ne? Du musst nicht gleich auf Bio, Vegan, Demeter, Vollkorn, tralala irgendwie umstellen. Wenn du das machst, ist das super und toll, mach's weiter. Aber um einfach für deine Energie zu sorgen, reicht es, wenn du diese 2 Regeln beherzigst. Farben zählen auf dem Teller und möglichst wenig. Ich sag nicht nichts mehr aus einer Fabrik, aber möglichst wenig aus einer Fabrik essen. gesunder Schlaf. Na, auch dazu gibt es die merkwürdigsten Regeln und was man alles tun muss und so weiter. Sorg erstmal dafür, und das reicht auch erstmal, dass du ausreichend schläfst. Und niemand, auch deine Schlaf-App nicht, lass sie weg. Niemand kann dir sagen, was für dich ausreichender Schlaf ist, außer du selbst. Also manche Leute kommen gut klar mit 6 Stunden, manche brauchen die klassischen 8 Stunden, andere brauchen 9 bis 10 Stunden. Weiß ich nicht, weißt du aber und kannst du ganz leicht herausfinden, wenn du einfach mal das nächste Mal im Urlaub beobachtest, wann gehe ich ins Bett, wann schlafe ich ein, wann wache ich von alleine wieder auf und bin erholt. Und solltest du jeden Morgen erholt einfach aufwachen oder auch erholt sein, wenn dein Wecker klingelt, dann scheinst du einen guten und gesunden und vor allem ausreichenden Schlaf zu haben, und dann brauchst du auch übrigens keinen Schlaftracker. Das braucht kein Mensch. Ne? Das brauchen vielleicht Mediziner in der Überwachung von Patienten, die wirklich Schlafstörungen haben. Gesunde Menschen brauchen keine Schlaf-App. Kannst du auch alles wieder abschaffen. Bewegung. Nein, ich rede nicht davon, dass du 4-mal die Woche ins Fitnessstudio gehst, 6-mal noch dann Ausdauertraining irgendwie draußen machst und dazu noch 2 Stunden Yoga jeden Tag. Das meint es hier nicht. Bewegung meint hier tatsächlich Bewegung und nicht Sport. Das heißt, wenn du dafür sorgst, dass du jeden Tag 15 bis 20 Minuten dich wirklich bewegst, das heißt, die Rolltreppe, den Fahrstuhl mal links liegen lässt, in der Mittagspause vielleicht einen Spaziergang machst oder auf dem Weg zur Arbeit eine Station früher aussteigst und den Rest läufst, den Feierabend vielleicht mit einem Spaziergang einläutest, was auch immer, Gartenarbeit oder so, das ist damit gemeint und mehr braucht es nicht. Jeden Tag 15 bis 20 Minuten, dann bist du gut in der Bewegung und dann wirst du merken, dass dein Energielevel einfach steigt. Und natürlich, klar, das reicht jetzt nicht aus, wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte Ende des Jahres einen Marathon laufen, dann musst du Sport machen. Ne? Das ist dann aber auch ein anderes Ziel. Aber wenn dein Ziel ist, einfach erstmal nur wieder gut in der Energie zu sein, jeden Tag 15 bis 20 Minuten reicht schon aus. Ganz wichtig, 4. Quelle für Energie, soziale Kontakte. Sorg dafür, dass du mit netten, dir wohlgesonnenen Menschen, die eine positive Energie haben, die dir Energie geben, dass du mit denen in Kontakt bist. Und Energie geben ist auch wichtig. Ne? Es gibt ja so Menschen, die sind so ein bisschen wie die Dementoren bei Harry Potter. Ne? Die betreten den Raum und sofort verlässt alles Licht irgendwie und alle Wärme den Raum. Sorg dafür, dass du mit Menschen in Kontakt bist, die dir Energie geben. Und dann sorg dafür, dass du jeden Tag mit einem Menschen telefonierst, deinen Spaziergang machst. Ich mache jetzt neuerdings mit meiner lieben Freundin Dani so alle 1-2 Wochen einen Telefonspaziergang, weil sie wohnt ein bisschen weiter weg. Wir können uns nicht so einfach zum Spaziergehen verabreden. Wir tun es jetzt aber trotzdem und telefonieren dabei. Und das gibt mir so viel Energie und auch gleichzeitig ganz viel Klarheit und Liebe und Wärme und überhaupt. Aber es gibt mir vor allem unheimlich viel Energie, weil es eben soziale Kontakte sind, die uns oder die unser Energielevel einfach nach oben bringen. Sorg dafür, dass du mit Menschen in Kontakt bist. Telefoniere mit denen, sprich mit ihnen am besten in persona, verabrede dich. Und das müssen auch hier wieder keine riesen Projekte sein. Du musst nicht irgendwie ein 7-Gänge-Gala-Dinner in deiner Wohnung geben und deine besten Freunde jeden Tag einladen. Aber immer mal wieder in kleinen Häppchen, in kleinen Dosen mit netten Menschen in Kontakt zu sein, das hilft eine ganze Menge, was den Energiehaushalt betrifft. Letzte Energiequelle, und auch die wird schändlich ignoriert, wenn wir im Stress sind, Ruhe, Pausen. Und wir sind immer gern dabei, wenn wir im Stress sind, dann eben, wie gesagt, möglichst schnell, möglichst viel, möglichst lange irgendwie zu arbeiten, in der Hoffnung, dass dann irgendwann dieser scheiß Stressberg irgendwie weg ist und dann alles gut wird. Glaube mir, und ich weiß, es ist es ist so ein bisschen schwer, dagegen zu arbeiten, weil wir eigentlich in uns drin eben einen ganz, ganz anderen Antreiber haben. Aber glaube mir, glaube einer weisen, erfahrenen, alten Frau, wenn ich dir sage, in der Ruhe liegt die Kraft. Dieser Spruch kommt nicht von ungefähr. Mach regelmäßig Pausen. Und zwar nicht erst dann, wenn dein Körper schreit, scheiße, 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 ich brauche eine Pause, sondern regelmäßig Pausen machen. Weil deine Energiekurve sonst zu krass nach unten geht und sie dann wieder hochzuholen im Laufe des Tages, ist einfach sehr viel schwerer, als wenn ich gleich zu Beginn, also auch am Vormittag, einzelne Pausen machen. Und ich sag jetzt mal was ich mit großer Vorsicht natürlich nur äußere. Aber im Prinzip können wir uns da von Rauchern eine gute Scheibe abschneiden. Raucher verlassen regelmäßig ihren Arbeitsplatz und gehen raus an die frische Luft und machen eine Pause. Und dann stehen sie da, im besten Fall noch mit anderen Menschen, die sie mögen, quatschen ein bisschen darüber, wie es Wochenende ist und so weiter und so weiter. Und da können wir jetzt darüber diskutieren, ob das wegen Arbeitszeiten und da und ungesund und bababa, aber die können die ganzen Punkte auch mal wegnehmen und uns sagen, was können wir denn von Rauchern lernen? Wir können von Rauchern gutes Pausenmanagement lernen. Regelmäßig alle 1 bis 2 Stunden weg vom Schreibtisch, mal kurz in die Pause gehen. Das sorgt für Energie. Dein Körper ist kein Sparbuch. Es bringt einfach nichts und es funktioniert auch einfach de facto nicht, 18 Stunden durchzurackern und dann eine ganz, ganz lange Pause zu machen. Mach lieber viele, viele kleine Pausen. Die langen Pausen natürlich dann, ne, nach Feierabend, Wochenende, Urlaub und so weiter, die brauchen wir natürlich genauso. Aber wir brauchen vor allem, um gut durch Stressphasen durchzukommen, die kurzen, kleinen, knackigen Pausen. Hör nicht auf das, und es gilt für alle 5 Energiequellen. Höre nicht auf dein inneres Milchmädchen. Dein inneres Milchmädchen wird die ganze Zeit dir ins Ohr schreien, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ne, das mit dem Spazierengehen, das machen wir, wenn mal wieder Zeit ist. Ne, und das mit dem ausreichend Schlafen und gesund ernähren und so weiter, das machen wir alles, wenn mal wieder Zeit ist. Wenn wir nur das überstanden haben, dann kümmern wir uns wieder darum. Das schreit dein inneres Milchmädchen, aber Milchmädchenrechnungen sind eben nicht die klügsten Rechnungen. Langfristig, auch mittelfristig, kommen wir besser durch solche Phasen durch und du wirst vor allem auch schneller durch diese Stressphase und mit weitaus weniger Schmerzen durch diese Stressphase durchkommen, wenn du jetzt für deine Energie sorgst. Kümmer dich jeden Tag um deine 5 Energiequellen, lade deine Energie auf, vor allem, weil du dann in den dir gegebenen Stunden für Arbeit mehr schaffen wirst und ergo schneller deinen Stress Mount Everest abbauen kannst, wenn du in der Energie bist, wenn du motiviert bist, als wenn du Raubbau an deinem Körper betreibst. Der dritte Punkt, und da habe ich sehr ausführlich mit meiner Klientin drüber gesprochen, auch weil ich da viel aus eigener Erfahrung berichten kann, weil in diese Fehlerquelle tappe ich auch genauso gerne mal rein. Ich glaube nur, dass ich mittlerweile wesentlich schneller wieder rauskomme. Ne? Außer der gute Stolperer fällt ja nicht so leicht. Der dritte Punkt ist Planung, Planung, Planung. Wenn wir merken, oh Gott, es ist viel, dann gehen wir sehr schnell in den Abarbeitungsmodus. Ne? Also dann habe ich irgendwie gefühlt 300 Punkte auf meiner To-Do-Liste. Ich weiß gar nicht, wie viele sind es denn genau. Sind es irgendwie 290 oder 321? Aber ich sehe nur, oh Gott, es ist ganz, ganz viel. Und dann fange ich einfach kopflos, planlos wie ein aufgescheuchtes Reh, Huhn. Was ist es? Oh, weiß ich nicht. Naja, sagen wir Schwein. Schwein wäre doch auch schön. Wie ein aufgescheuchtes Schwein renne ich durch die Gegend und versuche von oben nach unten, ohne irgendeinen Plan, einfach diese Liste abzuarbeiten. Ne? Also im Stress, in der Hektik. Und auch hier können wir wieder sagen, ja, das resultiert aus diesen 3 Grundprogrammen, die wir haben, um mit herausfordernden Situationen umzugehen. Macht aber keinen Sinn. Deshalb, auch wenn dein inneres Milchmädchen auch hier an dieser Stelle wieder schreien wird, dafür haben wir keine Zeit. Nimm dir die Zeit und räum auf. nicht die Abstellkammer und den Keller, sondern deinen Schreibtisch, dein E-Mail-Postfach. Verschaffe dir einen Überblick, weil wenn vor mir, ne, ich spreche jetzt wieder in wilden Metaphern, wenn vor mir einfach ein großer, dunkler Wald mit unzählbaren Bäumen steht, ist das maximal bedrohlich. Wenn ich aber von dem Wald 200 Meter weit wegtrete, mir einen Überblick verschaffe, von oben drauf gucken kann und die Bäume zählen kann, dann weiß ich, ah, okay, Wald, 200 Fichten, 300, Eichen, das ist der Wald. Und dann kann ich es erfassen und dann ist es automatisch schon mal gefühlt beherrschbarer und das senkt das Stresslevel. Verschaffe dir einen Überblick, was steht denn wirklich an? Was ist heute notwendig? Was kann ich aber auch parken auf morgen, auf nächste Woche? Was ist akut so zeitkritisch, dass es jetzt wirklich erledigt werden muss? Und was kann ich, wie gesagt, parken? Das ist ganz, ganz wichtig. Und es gibt so ein paar Planungsregeln beziehungsweise Planungsfehler, die wir dann sehr, sehr schnell machen. Deshalb ganz wichtig, nicht nur diese zwei Aspekte oder die Aufgaben in diese zwei Kategorien sortieren, ne, das muss und das kann ich parken, sondern mach 2, 3 Schritte mehr, stell dir 2, 3 mehr Fragen. Also, typischerweise fragen wir uns, ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber typischerweise denken wir immer an Deadlines, wenn wir planen, ne? Bis wann muss etwas erledigt werden? Ich merke das immer wieder, auch wenn ich versuche, aus meinem geliebten Kind irgendwie einen planvollen Menschen zu machen, die nicht erst um 23 Uhr feststellt, dass sie, oh Gott, morgen ja noch ein Referat halten muss, dann merke ich immer wieder, dass wir auch aus diesem Hausaufgabenheft führen, in einem Modus sind, dass wir uns immer nur aufschreiben und dann auch im Kopf haben, bis wann etwas erledigt sein muss. Wann ist etwas fällig? Ne? Wir arbeiten mit Fälligkeitsdaten. Und es sind auch viele Aufgabenmanagementprogramme so strukturiert, dass ich daher nur das Fälligkeitsdatum hinterlegen kann. Bullshit. Die Frage, bis wann etwas fällig ist, ist eine Orientierungsfrage, hilft mir aber in meinem Aufgabenmanagement nicht weiter. Die Frage, die ich mir stellen muss, ist, wann mache ich das? Weil ich sag mal so, wenn ich mir jetzt aufschreibe, dass am Freitag ganz dringend hier eine Podcast-Folge veröffentlicht werden soll, weiß ich ja immer noch nicht, ob ich Freitag überhaupt Zeit dafür habe, eine Podcast-Folge aufzunehmen, zu schneiden und so weiter. Ich muss mir überlegen, wann mache ich es. Und ein guter Plan sagt mir nicht, bis wann etwas fällig ist, sondern wann ich vorhabe, etwas zu tun. Das heißt, Schritt Nummer 1, aufschreiben, was alles da ist. Ne? Also was an Aufgaben, an To-Dos, was ist da sozusagen da? Und dann überleg dir nicht, bis wann es fällig ist, sondern überleg dir, wann du es machen willst. Und da hilft dann entweder mit einem guten Aufgabenmanagementprogramm wie beispielsweise Tick-Tick oder eben auch von mir aus deinem Kalender. Das kann ein Papierkalender sein, das kann ein digitaler Kalender sein, sich dann in die Tage die Sachen einzutragen, Zeit dafür zu reservieren. Und es hilft hier vor allem, das langfristig zu machen, also bitte nicht einfach nur für den morgigen Tag, sondern das langfristig zu machen, weil je größer mein Weitblick ist, desto mehr Überblick habe ich, desto beherrschbarer, desto kontrollierbarer erscheint es mir, desto weniger stresst es mich und desto weniger Überraschungen kommen auch von rechts und links. Also fang an, indem du von grob nach fein planst, dass du dir erstmal überlegst, für die nächsten, 3 Monate, was mache ich, was haben wir jetzt, Februar, was muss noch diesen Monat gemacht werden, was schiebe ich in den März, was schiebe ich in den April. So, das ist die erste Ebene. Dann hole ich mir den Februar und überlege mir, okay, der Februar, Mist, hat jetzt nur 2 Tage, okay, dann gucken wir uns erstmal den März an. Der März hat von mir aus 4 Wochen. Was von diesen Aufgaben, die ich jetzt dem März zugeschoben habe, mache ich in der ersten Woche, welche mache ich in der zweiten, welche mache ich in der dritten, welche mache ich in der vierten. So, und dann holst du dir die erste Märzwoche und siehst, ah, okay, das habe ich jetzt für die erste Märzwoche definiert. Die erste Märzwoche hat 5 Tage. Wie verteile ich diesen kleinen Haufen jetzt auf die jeweiligen 5 Tage? Von grob nach klein, von groß nach fein, ne? Immer weiter runter. Und das kann man, wie gesagt, mit einem Papierkalender machen, wo man Post-it-Zettel irgendwie reinklebt. Das kann man mit einem digitalen Kalender wunderbar machen. Das kann man aber eben auch vor allem mit guten Aufgabenmanagement-Programmen machen, wo man dann eben auch in der Kalenderansicht die einzelnen Aufgaben hin und her schieben kann. Aber mach einen Plan. Entscheide beim Plan, welche Aufgabe ist wirklich zeitkritisch und muss eben auch akut in dieser Woche an diesem Tag erledigt werden und was kann ich parken? Und beim Parken sind wir, wenn wir in der Hektik sind, wenn wir im Stressmodus sind, ganz oft auch nicht wirklich kritisch. Das heißt, und das habe ich dann zum Beispiel auch mit der Klientin immer wieder, ne? Dann gehen wir einzelne Sachen durch und dann frage ich, okay, warum ist das jetzt akut? Und dann sagt sie zum Beispiel sowas, und das passiert mir genauso, die andere Abteilung hat gesagt, das ist jetzt ganz, ganz dringend. Und das würde ich mal hinterfragen. Wenn mir gerade die Scheiße bis zum Hals steht, dann hat ja auch die andere Abteilung nichts davon, wenn ich jetzt mit der heißen Nadel irgendwie diese Aufgabe versuche zu lösen. Es ist dann gut, sich die Zeit zu nehmen und mal wirklich kritisch zu hinterfragen, ist das wirklich dringend? Und dann kam eben von dieser besagten Abteilung die Antwort, ja, das ist dringend, weil wir warten jetzt da schon 6 Monate drauf. Und so hart das ist, wenn die da schon 6 Monate drauf gewartet haben, ohne dass jemand stirbt, wird wahrscheinlich auch ein 7. oder 8. Monat noch machbar sein. Und hier kommen wir auch zu einem Thema, was leider viel zu viele Frauen nicht als Werkzeug wirklich aktiv nutzen, um Hilfe bitten. Ich darf, ich kann und ich muss um Hilfe bitten. Und Menschen, anderen Menschen zu sagen, und mir fällt das auch nicht immer leicht, ne? Anderen Leuten zu sagen, ich kann gerade nicht mehr, es ist zu viel, ich brauche deine Hilfe. Können wir das bitte nochmal um 4 Wochen nach hinten schieben? Das ist ganz oft ein ganz entscheidender Gamechanger. Bitte um Hilfe, sprich mit den Leuten. Klar, wenn ich der anderen Abteilung einfach nur sage, ja, das geht jetzt aber nicht, ne? Weil ich so eben im Angriffsmodus bedingt durch meinen Stress bin, naja, dann werden die wahrscheinlich auch nicht besonders konstruktiv irgendwie darauf reagieren. Wenn ich mich mit denen aber hinsetze und sage, Leute, ihr wisst, ich habe vor 3 Wochen erst diese Abteilung übernommen. Es ist gerade noch ein Saustall. Ich versuche irgendwie all der Dinge irgendwie Herr zu werden und sie irgendwie hinzukriegen. Wenn ich das so mache, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sagen, ach komm, ja, dann warten wir da, ne, dann gucken wir da im April nochmal drauf, die ist relativ groß. Es wird Dinge geben, die eine Frist haben, die eine Deadline haben, die einfach erledigt sein müssen bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Aber sprechenden Menschen kann geholfen werden. Und dann können wir manchmal eine ganze Menge mehr parken, als wir uns eigentlich im ersten Moment bewusst sind. Also kritisch nachfragen, sehr kritisch auf das Müssen, was wir uns gerne mal, ne, was uns gerne mal sehr schnell im Hinterkopf landet, irgendwie raufschauen. Was ist wirklich zeitkritisch? Was mache ich heute? Was mache ich diese Woche? Was kann im nächsten Monat stattfinden? Und dann reserviere und plane die Zeiten ein. Verschaff dir einen Überblick. Wer irgendwie nur auf Sicht fährt, wird irgendwann gegen einen Eisberg rammen. Verschaff dir einen Überblick, auch weil es unglaublich zum Entspannungsmodus einfach beiträgt. Ganz wichtig auch. Wir haben es in der Regel mit großen, komplexen Dingen zu tun. Mit großen Bergen. Teile sie in Häppchen auf. Ne? So als Beispiel vielleicht, meine Klientin erzählte mir, und auch da hatte ich wieder den Eindruck, ich schaue in einen Spiegel, sie sagte, Gott, ne, ich kann noch nicht mehr irgendwie mich in meiner Wohnung entspannen, weil da sieht's aus, ich kann da niemand mehr reinlassen und ich müsste mir eigentlich mal einen kompletten Tag frei nehmen, um die Wohnung irgendwie wieder sozusagen in Schuss zu bringen. Das meine ich, das ist genau so ein Berg, ne? Das schieben wir dann vor uns her. Dazu kommt dann eben nicht nur Stress und schlechtes Gewissen und irgendwie, dass wir unsere Wohnung auch nicht mehr genießen können, also auch kein Raum haben, der ein Zuhause irgendwie als Titel trägt, sondern dass wir es vor uns herschieben und dann gar nicht dazu kommen, weil wir immer glauben, wir müssen jetzt warten, bis wir endlich mal einen kompletten Tag dafür Zeit haben. Nee, Salamitechnik in Scheiben, ne? Wie isst man am besten einen Elefanten? In Scheiben, in kleinen Häppchen. Heute, wenn ich nach Hause komme, räume ich die Spülmaschine auf. Morgen, wenn ich nach Hause komme, sauge ich einmal so grob durch. Und übermorgen, wenn ich aus dem Büro nach Hause komme, wasche ich wenigstens einmal so kurz über die Armaturen im Badezimmer, weil dann sieht so ein Badezimmer auch ganz schnell irgendwie geputzt aus, ein bisschen Kloreiniger ins Klo, fertig. Und dann habe ich zumindest wieder einen Zustand in meiner Wohnung, ohne dass ich einen kompletten Tag dafür reservieren musste. Und fühle mich wieder wohl und die Aufgabe ist erstmal auch als Stressor raus aus meinem Nacken. Und das gilt auch für alle großen Sachen im Büro. Mach daraus einzelne Häppchen. Jeden Tag, davon 10 Minuten, eine halbe Stunde, eine Stunde, was auch immer. Auch ganz wichtig, wenn wir große Aufgaben in Häppchen unterteilen, also uns quasi, ne, das Standardbeispiel, was mir immer einfällt, ist, oh Gott, ich muss noch die Steuererklärung fertig machen. Wenn ich da erstmal mich hinsetze, bevor ich jetzt irgendwie wild anfange, mich aber erstmal hinsetze und eine Liste mache, welche einzelnen Schritte sind denn notwendig, ne? Belege einscannen, Belege erfassen, bla bla bla, Excel-Tabelle und so weiter. Wenn ich das mache, ist es gleich wieder beherrschbarer, weil es eben nicht mehr ein großer, diffuser, schwarzer, dunkler Wald ist, sondern eine abzuarbeitende Liste mit zählbaren Punkten. Ne? Also Dinge in Häppchen zu teilen, Dinge klein in kleinen Schritten abzuarbeiten, hilft unheimlich A, voranzukommen und B, natürlich auch den empfundenen Stress maximal zu reduzieren. Also planen, Überblick verschaffen, möglichst einen großen langfristigen Überblick verschaffen, um Hilfe bitten, Dinge in kleine Häppchen teilen, Dinge parken, die zu parken sind. Und ganz wichtig, wenn du die Folge über Eisenhower Matrix gehört hast, habe ich überhaupt eine Folge zur Eisenhower Matrix gemacht, frage ich mich gerade. Also auf jeden Fall auf der Webseite Tea Time ist unter Werkzeugen ein Video. Also bei YouTube findest du ein Video zum Thema Eisenhower Matrix, Aufgaben managen, Prioritäten setzen. Wenn du dich aber mal mit der Eisenhower Matrix beschäftigt hast, dann weißt du, dass es Aufgaben gibt, die B-Aufgaben heißen. Die sind wichtig, aber nicht dringend. Also nicht dringend im Sinne von, die haben eben keine Frist, zu der sie erreicht werden müssen. Mit dem Ergebnis, dass ich sie meistens so lange vor mir herschiebe, bis Kinder in Brunnen fallen. Was für ein furchtbares Bild. Also bis es dann einfach wirklich zu spät ist. B-Aufgaben führen aber in der Regel dazu, dass wir, nicht immer, aber sie führen in der Regel dazu, dass wir besser werden, dass sich vielleicht auch etwas langfristig verändert. Da gilt es auch im Stressmodus sehr genau hinzuschauen, weil ich sagte deshalb, also nee, andersrum, wir fangen so an. 1, 2, 3. Strukturtier. Vielleicht hättest du auch diese Podcast-Folge ein bisschen besser planen sollen. Also folgendes Beispiel. Meine Klientin hat eine neue Kollegin und die kennt zwar schon das Unternehmen, aber eben nicht die Abteilung. Und die jetzt einzuarbeiten, ist im Prinzip eine B-Aufgabe, ne? Also wir wissen zwar rein theoretisch, intellektuell, dass das irgendwie jetzt mal wirklich demnächst passieren sollte und irgendwie ganz, ganz dringend ist. Wenn wir es aber wirklich klassisch nach Eisenhower einsortieren, wissen wir auch, es ist verdammt wichtig, aber es hat de facto keine objektive Frist, die wir irgendwie nicht überziehen dürfen. So, das ist eine klassische B-Aufgabe. Und wir tendieren, gerade wenn wir im Stressmodus sind, solche Aufgaben natürlich nach hinten zu schieben. Ne? Ich mache nur noch schnell jetzt die gröbsten Sachen weg und dann arbeite ich eben die neue Kollegin ein. Und auch hier gehen wir natürlich unserem eigenen Milchmädchen mal wieder auf den Leim. weil wir glauben, wir haben jetzt dafür keine Zeit und weil wir auch hier wieder nicht irgendwie dazu tendieren, aus dem großen Riesenbrocken Einarbeitung, neue Kollegin, kleine Häppchen, kleine Kieselsteine quasi zu machen. Und es ist insofern eine der schlimmsten Milchmädchenrechnungen, die wir machen können, weil wenn wir jetzt anfangen, sofort Zeit zu investieren, die Kollegin einzuarbeiten, dann wird ja auch unser Stresshaufen kleiner, weil die uns dann anfangen kann, wirklich zu entlasten, Dinge abzunehmen, zuzuarbeiten, uns zu unterstützen. Das heißt, versuch in deiner Planung auch genau und sehr, sehr genau und sehr kritisch hinzuschauen, was sind denn Aufgaben, die du vielleicht parken könntest, weil sie eben keine Frist haben, weil das Thema Softwareumstellung könnten wir auch noch in 6 Monaten machen, die du aber vielleicht nicht parken solltest, weil sie dir Zeit und Energie verschaffen. Das heißt, alle Aufgaben, die du parken kannst, überprüfe sie, ob du nicht durch die Lösung dieser Aufgaben nicht unter Umständen Zeit und Energie zurückbekommst. Und wenn das der Fall ist, teile sie in kleine Salamischeiben auf und reserviere innerhalb der Woche hier und da ein paar Stündchen, um in dieser Aufgabe weiterzukommen. Das gilt, wie gesagt, für Leute einarbeiten, Leute briefen, Aufgaben, die etwas komplexer sind, zu delegieren, Dinge zu verbessern, zu optimieren, Prozesse umzustellen, damit es weniger aufwendig ist. Ne? Ich rede nicht von Bürokratisierung. Ne? Vorsicht, auch nicht jede Digitalisierung führt irgendwie zu einer Arbeitserleichterung. Aber Dinge zu vereinfachen. Ne? Also, weiß ich nicht, ich habe zum Beispiel manchmal auch so Sachen, dass ich am Computer sitze und merke, ich bin zum 20. Mal genervt, weil etwas irgendwie umständlich ist und mich mehr Zeit kostet, als eigentlich notwendig ist. Schreib dir solche Sachen auf. Das sind keine zeitkritischen Sachen. Die muss ich nicht sofort machen. Aber schreib sie dir auf und überleg dir, wann du diese Woche dann doch vielleicht es mal anders einrichten kannst, damit du eben nicht immer und immer wieder über solche Stolpersteine dann auch stolperst. Kümmer dich darum, dass es langfristig auch weniger wird, ne? Damit du nicht irgendwie wie Sisyphus jeden Tag den Stein, den Felsen nach oben rollst und am Abend rollt er dann auch wieder zurück. Es muss sich ja auch langfristig im System etwas ändern. Ja, es sonst und wer wenn nicht du solltest dafür sorgen. Also immer dran denken. Der Modus, aus dem du unbewusst agierst, wenn du im Stress bist, bietet dir nicht mehr als Angriff, Flucht und Todstellen im übertragenen Sinne. Ne? Und das sind alles Operationen, mit denen wir den Bus unter Umständen noch erreichen können, mit denen wir, weiß ich nicht, auch vielleicht ganz, ganz schnell irgendwas improvisieren können, wenn wirklich ein Notfall, eine Krise eintritt, irgendwas Akutes. Für den Stress, den wir empfinden, für den Stress, den wir auch tatsächlich haben, wenn es zu viel ist, wenn sich Berge auf unseren Postfächern und Schreibtischen irgendwie türmen, sind es nicht die probaten Mittel. Und da muss ich mit Bewusstsein, mit der Stopptaste, mit Atmen, mit guter Planung mich rausbewegen, weil es sind einfach keine geeigneten Lösungen. Mit noch schneller arbeiten, noch länger arbeiten, wirst du den Mount Everest nicht los. Der letzte Hinweis, oder der letzte Tipp, den ich dir geben möchte, und zwar auch wirklich aus eigener Erfahrung, ist, richte einen planungsfreien Tag ein. Wer mich schon länger kennt und diesen Podcast schon länger hört, weiß, ich liebe Pläne. Ich liebe Listen, ich liebe Farbleitsysteme. Ich plane für mein Leben gern. Und selbst wenn du das nicht tust, ist dieser Tipp unter Umständen für dich sehr wichtig. Mach einen Tag, richte einen Tag in der Woche ein, an dem du keinen Plan hast, an dem du nichts vorhast, an dem nichts auf deiner To-Do-Liste steht, sondern einen Tag, und bei mir ist es meistens der Sonntag, einen Tag, an dem du morgens aufwachst, von allein, ohne dass der Wecker klingelt. Und dann gähnst du und regelst dich vielleicht noch mal so ein bisschen im Bett und tastest vielleicht auch noch mal danach, ob da jemand neben dir liegt oder auch nicht. Und wenn ja, wie er heißt. Bei mir ist es Gott sei Dank meistens mein Mann. Und dann machst du die Augen noch mal zu und überlegst dir, worauf habe ich jetzt Lust? Was würde ich gerne heute tun? Und nur das wirst du tun. Und ja, das so 100% von Müssen und Plänen freizuhalten diesen Sonntag, ist natürlich allein schon, wenn man ein Kind hat irgendwie und auch wenn man einen Partner hat, nicht ganz so leicht. Ne? Also zu 100%, glaube ich, gelingt mir das auch nicht. Aber ich merke, wie sich meine Wochenenden einfach wirklich radikal verändert haben, dass ich auch in einem ganz anderen Modus bin. Ich habe das deshalb tatsächlich eingerichtet, schon auch im letzten Jahr, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich zwar andere Dinge am Wochenende tue, aber in einem ähnlichen Leistungsmodus. Und es hat eine ganze Menge verändert, auch in meinem Energielevel für die Woche, die danach kommt, wenn ich den Sonntag einfach frei von Vorhaben, Aufgaben und sonstigen Dingen lasse. Na, manchmal ist es auch nicht der Sonntag, manchmal ist es dann auch der Montag. Juhu, wenn man selbstständig ist und das sich selber so einteilen kann. Aber es ist eine solche Qualität fürs Leben. Es ist eine solch energiebringende Sache, mal einen ganzen Tag lang einfach auf sich zukommen zu lassen und je nach Lust, Laune und Wetter spontan zu entscheiden, gehe ich jetzt ein Eis essen oder bleibe ich einfach das ganze Wochenende auf dem Sofa liegen und lese irgendwelche nicht ganz so schlauen Bücher, weil es so viel Spaß macht. Das ändert eine ganze Menge. Und auch wenn du gerade die Welt retten musst, die Welt verändern musst, und alles dir im Büro um die Ohren fliegt, hast du es jederzeit verdient, genau so einen Sonntag zu erleben. Also schau mal auf deine tatsächliche oder imaginäre Liste fürs nächste Wochenende und streich einfach alles runter für den Sonntag. Wache auf und überleg dir, worauf hab ich jetzt Lust? Weil wie gesagt, das Leben genießen können wir nur im Moment. Das können wir leider nicht beim Planen oder beim Zurückschauen in die Vergangenheit. Das geht nur im Hier und Jetzt. So, das also zum Thema raus aus dem Stressmodus. Erstens bewusst werden, dass es gar keine lebensbedrohliche Situation ist. Atmen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Innehalten. Immer und immer wieder. Zweitens, denk an deine 5 Energiequellen. Drittens, plane, räum auf, verschaff dir einen Überblick, triff Entscheidungen, bitte um Hilfe, baue Häppchen und so weiter. Und der letzte Punkt, schenk dir einen planungsfreien Tag. Und ich hoffe, dass du damit gut durch die nächsten Stressphasen durchsegelst mit der Sonne im Gesicht und Wind hinter den Ohren und mal sehen, vielleicht hören wir uns ganz bald wieder, vielleicht auch nicht, vielleicht auch wieder im nächsten Jahr, wir werden sehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine gute Zeit und denk daran, Inhalte, gute Inhalte zumindest werden vom Teilen nicht kleiner. Bis bald, deine Thea.